So, los, zweiter Teil. Wir waren im Beweis von Satz 4.3, wir hatten als Induktionsanfang K4 und haben dann gezeigt, dass ganz viel überhaupt nicht geht und das Einzige, was übrig bleibt, ist, dass wir eine kleine symmetrische oder alternierende Gruppe haben oder aber, dass wir in einem dieser Sonderfälle landen. In dem Fall war es n gleich 11 und k gleich 4. Und damit ist es erledigt und wir dürfen jetzt annehmen, dass k mindestens 5 ist und dass die Behauptung stimmt für Gruppen, die die Voraussetzungen erfüllen mit niedrigerer, scharfer, mehrfacher Transitivität. Damit meine ich, dass wenn dann die Voraussetzungen für diese kleineren Werte von K erfüllt sind, dass dann auch die Behauptung gilt. Ja, und diesmal schaue ich mir den Stabilisator eines Punktes an wieder, diesmal aber in der ganzen Gruppe und diesmal für den Punkt N. Das sieht dann ein bisschen komisch aus, aber die Gruppe heißt dann einfach G Index N. Punktstabilisator G Index N ist, naja, der ist jetzt immer noch K-1-fach transitiv auf der Menge der Punkte, wenn wir N rausnehmen. Und die Schärfe bleibt sozusagen auch erhalten, weil es dann ja dort so ist, dass wenn man dort K-1-Punkte fixiert, dass man dann ja trotzdem auch noch diesen ersten Punkt fixiert, mit dem wir angefangen haben und dann sieht man also, dass dort die K-1-fachen Punktstabilisatoren trivial sind. Das heißt, wir haben, dass der Punktstabilisator Gn scharf K-1-fach transitiv auf der Menge 1 bis N-1 operiert. Einzige Voraussetzung, diese scharfe mehrfache Transitivität und wenn einer der ersten beiden Fälle aus der Behauptung hier zutreffen, dann ist also der Punktstabilisator von N isomorph zur symmetrischen Gruppe auf 1 bis N-1 oder zur alternierenden Gruppe auf 1 bis N-1. Ja, und dann ist aber die entsprechende große Gruppe G isomorph zur symmetrischen bzw. alternierenden Gruppe auf 1 bis N. Einfach weil die Ordnung stimmt und so. Und weil man ja die Untergruppen von, also die großen Untergruppen von GN, von Alt-N und Sym-N gut kennt. Dann ist das so oder so. Also erster Fall, wir sind in diesem Teil der Behauptung, wo man eine symmetrische oder alternierende Gruppe ist und dann haben wir das für den Punktstabilisator und dann dementsprechend auch für die ganze große Gruppe, halt eine Nummer größer. Jetzt kommt der zweite Fall, da wird es noch interessanter. Ups. Das ist nämlich der, dass wir in einem dieser beiden Ausnahmefälle sind, wohlgemerkt mit N-1 und mit K-1 dann. Das heißt also jetzt, N-1, K-1, dieses Tupel, erfüllt eine der beiden Möglichkeiten aus dem Satz. Nochmal kurz gucken. Der Punktstabilisator ist scharf k minus einfach transitiv, das heißt, wir müssen uns auf k minus 1 beziehen und die Menge, auf der wir wirken, ist die von 1 bis n minus 1. Das heißt, es ist richtig, wenn wir den Satz jetzt anwenden, ihn für k minus 1 und n minus 1 anzuwenden und dann landen wir hier halt bei den Pärchen 11 und 4 oder 12 5. Und scharfes Hingucken zeigt uns, dass wir im ersten Fall fertig sind, denn wenn n minus 1 und k minus 1 11 bzw. 4 sind, sind n und k 12 bzw. 5 und dann ist automatisch alles schön. Interessant ist also eigentlich, warum das nicht geht, dass n minus 1 12 ist und k minus 1 5. Also angenommen, n k sei das, was hier aus diesem zweiten Fall folgen würde, also 13 und 16. Warum nicht? Könnte doch sein. Dann sind wir jetzt also in der Untergruppe von Sum 13 unterwegs. Und G ist scharf, sechsfach transitiv. Okay. Da können wir doch wieder die Idee von vorhin verwenden. Wie war das noch? Bahnlänge gleich Stabilisatorindex. Man kann die Gruppenordnung dann schreiben als Produkt von ganz vielen Indizes, bis wir irgendwann beim so und so viel Punktstabilisator ankommen, in unserem Fall 6. Der ist trivial, das heißt, bei 5 hören wir auf. Jetzt ist die Gruppenordnung also n mal 13, also kann ich doch das ganz konkret schreiben: 13 mal 12, das ist n minus 1, mal 11, n minus 2, mal 10, n minus 3. Mal 9, n minus 4, mal 8, n minus 5. Und jetzt höre ich auf, denn n minus 6 würde sich ja auf den 6-Punkt-Stabilisator beziehen und der ist trivial. Aha, okay, gut. Wir kennen die Ordnung von G, super. Und es ist eine Untergruppe von Sum 13. Und mich springen hier die großen Primzahlen an, 11 und 13. Schauen wir uns die 13 Sydow-Untergruppen an. Die sind ja in der ganzen großen Gruppe Sum 13 nur von Ordnung 13, zyklische Ordnung 13, hier genauso. Und jetzt könnten wir also mal gucken, was können wir da vielleicht rausfinden über die Anzahl oder so. Denn immerhin, so, die sind zyklisch von Primzahlordnung, schneiden sich trivial, man kann Elemente zählen, bla bla. Also diese großen Primzahlen sind gut für uns. Und wir zählen jetzt also 13 Zyklen. Denn 13 Zyklen sind die Elemente, aus denen diese 13 Sydow-Untergruppen gebaut sind, abgesehen von der Identität. Gut. Die 13 Sydow-Untergruppen von G bzw. auch von der ganzen großen Gruppe Sum 13 enthalten jeweils 12, 13 Zyklen. Da kann man ja einfach mal zählen. Ich das da kann, da habe ich ja alle möglichen 13 Zyklen. Wenn ich festlege, dass immer die 1 am Anfang stehen soll, und die muss ja da stehen, denn ein 13-Zyklus ist ja ein Zyklus, der alle vorhandenen Zahlen n ist ja 13 vertauscht. Das heißt, 1 muss vorkommen. Also schreibe ich es in den Anfang. Und um dann zu jedem möglichen 13-Zyklus zu kommen, muss ich die 12 noch verbliebenen Zahlen in jeder möglichen Reihenfolge dahinter hinschreiben. Das macht 12 Fakultätmöglichkeiten. Okay. Und es sind auch wirklich 13 Zyklen. Der Zyklentyp ist tatsächlich nur 13. Da ist kein anderes Gedöns. leider in so einem Dreizack. Da gilt ja, haben wir gerade festgehalten, jeweils 12 von diesen 12 Fakultät, paarweise verschiedenen 13 Zyklen, liegen in einer 13-Untergruppe. Das zeigt dann also, wie viele es gibt, nämlich 11 Fakultät, wohlgemerkt in so einem Dreizack. Süloff-Untergruppen ist ja dasselbe wie der Index des Normalisators von einer. Und dann sehen wir, dass diese Anzahl L Fakultät das gleiche ist wie der Index in so einem 13 vom Normalisator von so einem P. Ach ja, und was ist das? Naja, das ist die Ordnung von so einem 13 geteilt durch die Ordnung des Normalisators. Hier, da sehen wir gleich, aber die Ordnung von so einem 13, die kennen wir auch, das ist 13 Fakultät. Also haben wir 13 Fakultät mal 1 durch die Ordnung des Normalisators und dann können wir da gleich etwas ausrechnen. Wenn ich nämlich bei meinen Notizen irgendwann nicht mehr Sachen mit der Hand mache oder dann nur so die Hälfte hingeschrieben habe und es dann aber ordentlich technisch, dann kann ich Copy und Paste machen. Das mache ich ja handschriftlich nicht und dann nerven mich sofort solche Bezeichnungen wie so ein 13, wenn ich die dreimal hingeschrieben habe, dann nervt es mich. Wenn ich also weniger mit der Hand schreibe und mehr teche, habe ich weniger gute Notationen, würde ich sagen. Okay, wo waren wir? Das ist alles weg, das gehört nämlich noch zum ersten Teil. Und wir können ja schon mal überlegen, was wir da jetzt ausrechnen können mit den Infos, die wir haben. Wir stellen das um. Hier im 13. Fakultät steckt ja 11 Fakultät drin und dann haben wir halt noch 13 mal 12. Und dann bringen wir das auf die andere Seite und dann steht da Moment, umformen und wenn wir es auf die andere Seite bringen, dann steht da, dass der Normalisator in der großen Gruppe die Ordnung 13 mal 12. Okay. Der Normalisator in der Gruppe G, mit der wir angefangen haben, von einem solchen P. Denn wenn wir P jetzt als 13 Süloff-Untergruppe von G hernehmen, hat es ja die gleiche Ordnung. Und dann kann man also die Ordnung des Normalisators in dieser kleineren Gruppe bekommen als 13 mal irgendein Teil davon 12. Die 13 muss ja weiter drin bleiben, klar. Aber jetzt kommt halt noch irgendein Teil davon 12 dazu. Und wir wissen noch nicht, wie groß der ist. Aber der kriegt den Namen. Ach stimmt, das war so eine Stelle, wo ich auch ganz lange rumgetüdelt habe mit den Bezeichnungen. Hoffentlich habe ich das jetzt hier alles richtig gemacht. Ich nehme einen Teiler, der heißt m von 12. Und zwar so, dass das der Faktor ist, der hier steht, wenn wir hier diesen 13 durch g ersetzen. Das heißt m, ein Teiler von 12, so, dass die Ordnung des Normalisators von g von p, und ich schreibe jetzt einfach p, auch wenn ich ja p als 13 Süloff-Untergruppe von so einem 13 hergenommen habe. Da mache ich gleich noch einen Kommentar, dass das 13 mal m ist. Ich sage einfach, ich nehme p jetzt als 13 Süloff-Untergruppe von g her. Und alles, was wir sonst vorher gemacht haben, hätte ja dafür genauso funktioniert, weil das auch eine 13 Süloff-Untergruppe von der großen Gruppe ist. Dann habe ich jetzt dieses M und jetzt kommt gleich noch eine Zahl. Genau, ich brauche nämlich nicht nur M, ich brauche auch den Kofaktor dazu, also 12 geteilt durch M. Genau, dann kann ich nämlich jetzt umstellen und kann die Anzahl der 13 Südorf-Untergruppen von G hinschreiben. Denn, gleiches Prinzip, nur dass wir diesmal die Ordnung des Normalisators kennen. Wir können also 13 mal M einsetzen. Jetzt weiß ich, dass die Anzahl der 13 Südorf-Untergruppen von G sich schreiben lässt als Index des Normalisators von einer. So, und das ist jetzt die Ordnung von G, die irgendwo noch steht, da oben, 13 mal 12 mal bla. Ich schreibe mal alles hin, nur damit wir nichts falsch machen. 13 mal 12, bis hin zu 8, mal 1 durch die Ordnung des Normalisators von P. Also 1 durch 13 mal n. Und dann sehen wir, dass hier eine 13 weggeht. Und dann haben wir hier 1 durch m, also 12 durch m, also d. Und dann bleibt das stehen, wenn ich jetzt nichts falsch gemacht habe. 11 mal 10 mal 9 mal 8 mal d mit unserer Notation. Ja. Und ich weiß noch was aus dem Satz von Südorf. Nämlich, dass, jetzt kommt so ein bisschen Kongruenzrechnung. Wir wissen doch auch, dass die Anzahl der 13 Südorf-Untergruppen kongruent zu 1 ist mod 13. Wir haben hier also jetzt so eine Zahl stehen, die kongruent zu 1 ist mod 13 und die aber ja auch bis auf das D sehr konkret ist. Da können wir einfach mal gucken, für welche Werte für jedes Wort geht und ob das überhaupt geht. Fühlt sich jetzt irgendwie gar nicht mehr so gruppentheoretisch an. Aber es gehört dazu. Und tatsächlich, die ganz alte Gruppentheorie, oft so. Satz von Südorf, Elemente zählen, ein bisschen rumrechnen, Indizes vergleichen, Untergruppenordnung vergleichen. Wenn man wenig Theorie hat, dann sind solche Argumente ja auch im Verhältnis viel stärker als heute, wo wir überall immer gleich mit Fay Thompson draufschlagen können oder so. Okay, die Zahl ist auch kongruent zu 1. Eigentlich nur noch hier rumtüdeln mit diesen Zahlen und die ersetzen durch Sachen, die kleiner sind und kongruent dazu mod 13. Okay. 1. Kongruent bla. Süd 13b, da war die Anzahl. Und jetzt nehme ich mir einfach das als vor und vereinfache. 11 vereinfache ich durch minus 2. 10 durch minus 3. 9 durch minus 4, ich mache erstmal alles nur ein bisschen kleiner. 8 minus 5 ist auch noch kleiner. Mal d. Und jetzt kann ich da auch noch irgendwas Schönes tun. Die ganzen Minuszeichen stören mich, die lasse ich weg. Was habe ich hier? Hier habe ich sowas wie, was ist denn schön für 13? Ah, hier, 3 mal 4 ist 12. Das ist minus 1 mal 13, das ist doch schon mal toll. Die minus 2 mit der minus 2 verheiratet ergibt eine 2. Und dann bin ich also insgesamt bei minus 10. Und das ist 3 mod 13. Ja. Alles D stelle ich auch noch mit rum. Also habe ich 3D. So, ganz viel vereinfacht. Und D war ein Teiler von 12. Das sieht irgendwie schlecht aus. Also jedenfalls kann D schon mal nicht 1 sein. Was für Teiler von 12 haben wir noch? 2, naja, 6 ist auch nicht kongruent zu 1 mod 13. Dann haben wir als nächsten Teiler 3, 9 funktioniert auch nicht. 4 funktioniert auch nicht, denn 12 und 1 sind auch nicht kongruent. Was haben wir noch? 6, 3 mal 6 sind 18, nee, funktioniert auch nicht. Und dann kommt noch die 12 selber, aber das geht auch nicht. 3 mal 12 ist 36, ist auch nicht kongruent zu 1. 13. Das heißt, das ist ein Widerspruch, da die Teiler von 12 ist. So, und das habe ich alles ausprobiert und ausgeübt und es geht nie. Habe ich jetzt gerade nur mündlich gemacht. Hui, das ging echt schnell. Gut. Zu schnell?
Soll ich irgendwo noch mal mehr zu sagen, wo war jetzt was zu schnell oder wo habe ich zu viel geredet und zu wenig geschrieben?
Wieso verschwindet da jetzt noch das D in der Einkonferenz, oder? Eine Minus.
Ach da, das ist die andere Einschränkung, habe ich noch nicht hingeschrieben. Ja, das schleppe ich die ganze Zeit mit. Denn das ist ja dann das ist ja das Einzige, worüber ich keine Informationen habe, oder fast keine. Aber zum Glück reichen die wenigen Informationen, Teil davon 12 zu sein. Gut, dann hören wir da gleich auf. Im Prinzip bin ich schon fertig mit Kapitel 4. Ich habe noch ein paar mündliche Anmerkungen. Für die Zahlenpaare, die jetzt rausgekommen sind, 11.4 bzw. 12.5, gibt es tatsächlich Beispiele. Und zwar die Mathieu-Gruppen, M11 und M12. Das heißt, so kann man die unter anderem finden und charakterisieren. Das sind die beiden kleinsten sporadischen Gruppen. Wir haben einen Experten im Raum für sporadische einfache Gruppen. Und es ist auch wirklich sehr spannend, da weiterzulesen. Also dann zu gucken, wie wurden die zum ersten Mal gefunden. Da guckt man eben in diese Originalarbeiten von Mathieu rein. Was war die Inspiration, da zu gucken? Inwiefern wurde versucht, noch weitere solche Gruppen zu finden? Und warum war das dann nicht erfolgreich? Warum ist diese hohe Transitivität so eine starke Einschränkung? Wir haben jetzt langsam ein Gefühl dafür, warum das so ist. Das passiert naturgemäß bei den großen symmetrischen Leitern in den Gruppen, aber eben ansonsten nicht mehr so oft. Das ist eine Lektion, die man mitnehmen kann. Und aus all dem, was wir hier gemacht haben, folgt dann mit noch ein bisschen mehr Arbeit die Klassifikation aller mindestens vierfach scharf transitiven Gruppen. Interessanterweise kommt da nicht noch mehr raus. Die symmetrischen Alternierengruppen und diese beiden kleinen Mathieu-Gruppen sind das Einzige, was da passiert. Aber wenn man den Hinweis oder die Voraussetzung scharf weglässt, wenn man also mindestens vierfache Transitivität hat und nicht voraussetzt, dass die Vierpunkt-Stabilisatoren trivial sind, dann tauchen noch mehr Mathieu-Gruppen auf. Noch zwei. Da hat man immer noch nicht alle fünf, aber man hat auf jeden Fall noch zwei. So, das heißt, wir sehen ja auch wirklich so ein Stück klassischer Gruppentheorie. Man ist davon schon ziemlich alt. Und dann kann man da noch weitergehen und kann sowas machen wie, da habe ich auch zuerst überlegt, dieses Kapitel war ursprünglich noch ein bisschen größer geplant, aber das können wir ja auch am Ende noch machen, wenn wir das witzig finden. Denn manche dieser Resultate sind dann plötzlich wieder sehr aktuell geworden im Zusammenhang mit Computeralgebra. Als es dann darum ging, zu sehen, ja, wenn ich hier im Rechner irgendwie eine Untergruppe habe von einer riesigen symmetrischen Gruppe und die ist nur mit Erzeugern gegeben und ich habe ansonsten keine Ahnung, was für Infos würden denn ausreichen, um zu sehen, dass das schon die ganze symmetrische Gruppe oder wenigstens die alternierende Gruppe ist. Und dann kann man jetzt eben sehen, okay, gewisse Transitivitätsvoraussetzungen garantieren das, aber was gibt es denn noch? Und dann gab es halt so Resultate wie, ja, wenn da irgendwelche Zyklen einer gewissen Größe drin liegen oder dies oder das, oder da könnte man also auch noch mehr machen, und das ist dann relevant für Computeralgebra. Auch sehr spannend. Machen wir aber jetzt nicht, sondern ich kündige an, dass es im nächsten Kapitel, Kapitel 5, um Orbits und Orbitale und Orbitalgraphen gehen wird. Das heißt also, dass wir für einen Moment so ein bisschen so Bilder malen, wir erinnern uns an Sachen aus der Graphentheorie oder wir lernen die, falls wir das noch nicht wissen. Und manches ist wirklich super elementar und richtig schön und es macht richtig Spaß und man kann damit so spielen. Wirklich. Und dann irgendwann, ohne dass wir es merken, kommt plötzlich wieder ein bisschen Theorie um die Ecke. Und natürlich werde ich auch da wieder zwischendurch erwähnen, wo das für Algorithmen eine Rolle spielt, was wir da machen. Das geht also nächste Woche los mit Kapitel 5. Dann ist der Vorlesungsteil zu Ende und jetzt gönnen wir uns einfach noch 10 Minuten, um über die eine noch ausstehende Übungsaufgabe zu sprechen. Ich wische mal ein bisschen.